für den Kunden da zu sein, dass wenn man dann wirklich bei uns anruft oder ein Problem mit dem Produkt hat, dass man da nicht irrsinnig lang in Warteschleifen hängt, sondern dann wirklich auch mit Fachpersonal zu tun hat, um so gut wie möglich wirklich dieses praktische Wissen in der Kundenberatung rüberzubringen.
Das sagt Daniel Mühlmann, Leiter Customer Management und Service bei Swarovski Optik. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Halb so wild, dem Jagdpodcast präsentiert von Swarovski Optik. In dieser Folge erfahren wir zunächst einige Daten zum Unternehmen selbst. Vor allem aber spreche ich mit Daniel über einen zentralen Unternehmensbestandteil, nämlich den Kundenservice. Wie dieser aufgestellt ist, wo die Herausforderungen liegen und warum guter Kundenservice ein so wichtiges Qualitätsmerkmal für ein Unternehmen wie Swarovski Optik ist. Mein Name ist Max Kögel und ich treffe mich mit Daniel Mühlmann in der Unternehmenszentrale von Swarovski Optik in Absam in Tirol. Viel Spaß also bei dieser Folge und Sie werden hören, alles halb so wild. Ja, Daniel, herzlich willkommen bei Halb so wild, dem Jagdpodcast von Swarovski Optik. Schön, dass du gekommen bist. Zum Einstieg würde ich dich bitten, ob du vielleicht dich ganz kurz vorstellst, seit wann du im Unternehmen bist und wie du deinen Aufgabenbereich bezeichnen würdest.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank auch für die Möglichkeit. Mein Name ist Mühlmann Daniel. Ich bin im Hause fürs Customer Management zuständig. Das fokussiert sich auf zwei Hauptthemen. Das ist einmal der gesamte Eventbereich und einmal der gesamte Customer Service Bereich. Ich habe in dem Unternehmen 1992, also doch schon ein paar Tage her, als Lehrling begonnen. Also ich bin ausgebildeter Feinoptiker und habe dann verschiedene Fertigungsbereiche durchlebt, muss man sagen. Wirklich auch die Veränderung des Unternehmens hat da wirklich auch gut wahrgenommen und bin dann 2005 in den Vertrieb gewechselt, wo ich angefangen habe dürfen mit Händlerbesuchen, aber auch ein bisschen Endkundenberatung in das Ganze hineinzuschnuppern. Und dann ist das Ganze peu à peu mit dem Unternehmen dann entsprechend gewachsen. Und heute stehen wir doch vor einer stolzen Abteilung, die wirklich auch sehr operativ am Kunden arbeiten darf.
Also wer so lang im Unternehmen ist, kann man sicher mir und unseren Hörern ein paar Zahlen, Daten, Fakten sagen. Seit wann gibt es denn das Unternehmen überhaupt?
Genau, also das Unternehmen gibt es jetzt schon länger wie mich im Unternehmen. Nicht? Also seit 1949 ist das Unternehmen gegründet worden. Wir feiern jetzt nächstes Jahr 75 Jahre Swarovski Optik. Ist wirklich eine schöne Erfolgsgeschichte, wenn man sich das auch immer wieder anschaut. Immer wieder mit Herausforderungen, klar. Wurde 1949 von Wilhelm Swarovski gegründet. Und dann eben da in Absam, eigentlich in Absam haben wir auch schon gegründet, wo wir auch immer noch nach wie vor heute einen Fertigungsstandort haben mit über 40.000 Quadratmeter Fertigungsquadratmeter. Und das ist, glaube ich, schon wirklich eine schöne Geschichte. Wir konzentrieren uns sehr stark auf drei Zielgruppen. Wir haben den Jäger auf der einen Seite, wir haben den Vogelbeobachter, wir haben aber auch ganz klar für uns definiert Outdoor, also jeder, der Freude an der Natur hat und unsere Produkte, Ferngläser, Teleskope, Zielfernrohre in der Natur entsprechend verwenden möchte, den wollen wir hochqualitative Optik nahebringen.
Also 1949 kann man sagen, ist nicht gerade ein Startup-Unternehmen, Swarovski Optik.
Genau, ja.
Hat sich bewährt, aber warum hier am Standort? Warum genau hier?
Ich denke schon, dass Tirol ein ganz wichtiger Wirtschaftsstandort ist, wo man wirklich gut auf Fachkräfte zugreifen kann, wo sich auch wirklich immer wieder über viele Jahre hinweg gezeigt hat, wenn wir qualitativ hochwertige Produkte erzeugen müssen, dann müssen wir die irgendwo in einer Gegend machen, wo wir das auch mit den Mitarbeitern und dergleichen tun können. Und das ist dann so gewachsen und hat uns immer wieder durch Zeiten durchgeholfen. Auch im Moment ist es ja nicht ganz einfach, aber die Loyalität der Mitarbeiter ist mit Sicherheit ein Faktor, der ganz, ganz wichtig ist. Und denke, dass das ein guter Grund ist, auch da einen Fertigungsstandort zu haben.
Mhm. Und jetzt ist aber das Headquarter und Werk und Fabrik ist ja alles in einem hier, sozusagen in einem Gebäudekomplex. Das ist aber keine Festung, sondern die kann man auch besuchen und ihr macht auch Firmenführungen. Was kann man sich denn da erwarten, wenn man das mitmacht?
Genau, da muss ich klarerweise sagen, also wir sind jetzt kein öffentliches Gebäude, wo man wirklich herkommen kann, aber Zielgruppen definiert machen wir natürlich Betriebsbesichtigungen. Das heißt, wenn unsere Fachhändler beziehungsweise natürlich auch entsprechende Zielgruppen, Bezirksjägergruppen zum Beispiel, Kreisjägergruppen aus Deutschland, aber aber natürlich auch im Birding-Bereich, wenn es da gewisse Interessenten gibt, dann können Sie sich die gern bei uns melden und anhand von der Kapazität, die wir im Unternehmen haben, machen wir das auch. Es ist schon immer sehr toll, gerade auch bei den ganzen Händlerbesuchen, die wir ja immer veranstalten, wo wir aus der ganzen Welt Fachhändler zu uns einladen. Ist es natürlich schon immer sehr cool, wenn man dann erlebt, wie Linsen produziert werden, wie die Gehäuseelemente produziert werden, wie das wirklich von A bis Z da eben im Headquarter geplant, aber natürlich auch gefertigt wird. Da wird dann einfach auch klar, wo auch dieser Preis entsteht, weil klarerweise unsere Kunden müssen natürlich schon auch entsprechend Geld ausgeben für das Produkt. Aber wenn man mal sieht, wirklich wie qualitativ hochwertig das erzeugt wird und wie viel wir da in Eigenfertigung im Unternehmen haben, öffnet es einfach den einen oder anderen Geist. Und wenn man dann wieder das Unternehmen verlässt, hat man mal zumindest wirklich eine gute Vorstellung, was Qualität bedeutet.
Mhm. Jetzt hast du vorhin deinen Aufgabenbereich aus Customer Service bezeichnet, wenn man es jetzt eindeutscht, würde ich sagen Kundenservice.
Genau, ja.
Was ist deiner Meinung nach der Schlüssel zu erfolgreichem Kundenservice oder gutem Kundenservice? Was macht das aus?
Das ist natürlich sicher abhängig vom Produkt, das man produziert. Ich glaube aber so, wie wir eben uns sehen mit hochqualitativen Produkten, muss man natürlich auch im Servicebereich hochqualitativ sein. Das heißt, für uns war zum Beispiel wirklich sehr, sehr wichtig, gute Kundendaten erstens einmal natürlich auch zu lukrieren, um den Kunden schnell zu helfen, aber eben auch den Customer Service im Unternehmen zu integrieren. Das heißt, wirklich eben da in Absam, auch im Standort, Customer Service und Repair Service in einem zu haben, weil wir da natürlich halt gut die Möglichkeit haben, dieses Feedback von den Kunden direkt wieder in einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess mit einstreifen zu lassen, Schulungsmaßnahmen abzuleiten, aber natürlich auch vertriebliche Maßnahmen abzuleiten. Mhm. Also die Informationen fließen zu lassen, glaube ich, das ist sicher hat eine ganz große Priorität für uns und eben wirklich eben Daten zu erfassen, aber eben dann natürlich auch für den Kunden da zu sein. Und das war mir persönlich auch ganz wichtig, dass wenn man dann wirklich bei uns anruft oder ein Problem mit dem Produkt hat, dass man da nicht irrsinnig lang in Warteschleifen hängt, sondern dann wirklich auch mit Fachpersonal zu tun hat, das eben eine entsprechende Ausbildung hat, teilweise eben auch die Jägerprüfung zum Beispiel hat, um so gut wie möglich wirklich dieses praktische Wissen in der Kundenberatung rüberzubringen.
Das heißt, ihr habt diese eigene Kundenserviceabteilung im Unternehmen aufgebaut?
Genau.
Als neue Benchmark sozusagen, dass man das wirklich im Unternehmen verankert, auch als Abteilung sozusagen.
Genau, es müsste jetzt 2015, 2016 circa gewesen sein, wo wir wirklich ganz klar auch aus strategischer Sicht aus dem Unternehmen mit dieser klassischen Push-to-Pull-Strategie, also noch näher zum Endkunden mit vielerlei Maßnahmen festgelegt haben, dass wir eben auch einen Endkundenservice direkt da haben wollen. Wir betreuen natürlich auch den Fachhandel und die Distributeure, aber wir haben natürlich gemerkt, dass es viele Endkunden gibt, die direkt mit der Marke Kontakt aufnehmen wollten. Und das haben wir dann eben aufgebaut in Absam am Anfang mit einer Person. Inzwischen sind in meinem Team vier Personen, die wirklich eben den Customer Service direkt machen. Aber natürlich ist Customer Service auch verbunden mit Repair Service beziehungsweise mit Innendienst, Arbeiten, Logistik, Supply Chain, natürlich auch Zollwesen. Man darf nicht vergessen, wir sind ein internationales Unternehmen, das wirklich in die ganze Welt liefert. Da haben wir natürlich auch bei den Reparaturfällen immer wieder einmal die ein oder andere logistische Herausforderung.
Heutzutage werden ja viele Alltagsprodukte inzwischen online gekauft. Ich frage Daniel, ob das bei so speziellen Produkten wie Ferngläsern und Zielfernrohren auch so ist. Und wofür Swarovski Optik dann im Fall von Online-Käufen die Herausforderungen im Kundenservice liegen, wenn der Kunde nicht vom Fachhändler beraten wird.
Man muss schon fairerweise sagen, unsere Verkaufszahlen sind schon ganz klar im stationären Handel, aber natürlich, es wird der Onlinehandel immer mehr und dadurch natürlich auch die Beratung notwendig. Ganz klar, Kunden informieren sich inzwischen digital, online, aber es ist ja dann doch immer wieder ganz angenehm, wenn man Produkte zwischen 1.000, 2.000 oder 3.000 Euro kauft, dass man da vielleicht nochmal jemanden anrufen kann oder sich nochmal bestätigen lassen kann, ob das jetzt wirklich die richtige Kaufentscheidung ist. Da ist mit Sicherheit eben die Zusammenarbeit zwischen Online-Shop und Customer Service dann natürlich auch essentiell.
Ja, und jetzt hast du vorhin schon gesagt, das hat es auch öfters auf Events und Messen und auch draußen sozusagen nah am Kunden, habe ich selber auch mal erlebt im Tiergarten Salzburg, warte cool. Zu Gast, und das war für mich eigentlich recht cool, mal eure Produkte wirklich vor Ort in der Hand haben zu können und die Qualität sofort zu sehen, und man hat halt dadurch eine persönliche Ansprache. Das ist wahrscheinlich ein großer Mehrwert auch, warum ihr das auch macht.
Genau, also wir machen ja wirklich schon seit jeher klarerweise Messen, klassische Messenveranstaltungen, sind aber natürlich jetzt vor Corona eigentlich, muss man sagen, schon auf die Thematik Mobile Experience zum Beispiel gekommen, schneller, effektiver, noch näher zum Kunden hinzukommen mit verschiedenen Eventvorzeigen, aber eben natürlich auch lokalen Veranstaltungen. Weil schon eines auch klar ist, unsere Produkte leben vom Erleben. Mhm. Das heißt, wirklich durch ein Fernglas durchzuschauen, durch ein Teleskop durchzuschauen und diesen Mehrwert einmal zu erleben, diese Bildqualität zu erleben, das ist vom Beschreiben her schon machbar, aber natürlich im Erleben viel einfacher argumentierbar. Und dann wird auch öfter einmal schneller klar, was der Unterschied zwischen einem günstigen Produkt und eben doch halt einem hochqualitativen Produkt wie unserem ist.
Und eure Produkte sind ja eben, wie du sagst, hochqualitativ und auch eigentlich für Generationen gebaut von ihren Standards her. Aber trotzdem, jetzt könnte man fragen, für was braucht man dann einen Kundenservice? Die werden ja nie kaputt.
Naja, Gott sei Dank verkaufen wir mehr wie 2-3 Ferngläser das ganze Jahr. Und somit haben wir natürlich schon in den letzten Jahren viele Produkte auf den Markt gebracht. Die brauchen ab und zu natürlich auch mal einen Service. Das heißt, ganz klar macht es natürlich Sinn, das Gerät einmal einzuschicken, zu servicieren. Es kann natürlich auch mal was kaputt gehen. Ich meine, es sind Produkte, die auch in der Praxis verwendet werden. Es kann einmal runterfallen. Es kann einfach einmal ein Gebrauchtgerät zum Beispiel auch sein oder was, das man vielleicht einmal servicieren lassen will. Und natürlich jetzt schon auch die Herausforderung mit den neuen digitaleren Produkten, wo man natürlich sagen muss, naja, da braucht man mal ein Update, vielleicht macht er mal auch nochmal ein Service Sinn oder eben halt natürlich auch ein Kundenservice, den man mal anrufen kann, wenn vielleicht die Bluetooth-Schnittstelle nicht mehr funktioniert und man halt dann darauf hingewiesen wird, dass man sie halt einfach mal einschalten muss. aber nein, nicht. Die Idee ist es natürlich schon, also Produkte auf den Markt zu bringen, die langfristig funktionieren, und das tun sie auch. Optisch und mechanisch sind wir da wirklich auf einem guten Weg. Aber nichtsdestotrotz, wir haben doch so 20.000 Reparaturfälle im Jahr haben wir schon, die dann wirklich eben von der ganzen Welt nach Absam geschickt werden, beziehungsweise auch nach Nordamerika, wo wir eine Niederlassung haben, wo wir dann eben auch die Produkte reparieren, die für den amerikanischen Markt gedacht sind.
Jetzt hast du schon eine Herausforderung angesprochen, die Digitalisierung auch der Geräte zum Teil. Was sind noch so Herausforderungen, mit denen ihr im Kundenservice jetzt zu tun habt?
Also grundsätzlich die Herausforderung ist natürlich für uns immer greifbar für den Kunden zu bleiben. Das heißt, man muss da einen guten Weg finden zwischen wie digital bin ich und wie analog bleibe ich. So diesen Weg da dazwischen zu finden. Wir haben in den letzten Jahren viel Zeit und auch Wissen investiert in Knowledge Bases, MyService, Produktregistrierungen, alles, was man online machen kann, damit man dort, wo man Zeit hat, sich selber helfen kann, mittels Chatbot zum Beispiel, wo man auf eine gute Database zurückgreifen kann. Wenn man aber dann eben mit dieser Database nicht mehr klarkommt, die Möglichkeit hat, relativ schnell eben über eine 0800er Nummer eben bei uns direkt anzurufen. Die Herausforderung ist es eben wirklich, so viel Mitarbeiter zu haben, dass das funktioniert, aber hier nicht überladen zu sein, sondern trotzdem eben mit so MyService und Knowledge Basen gut greifbar zu sein. Und dann natürlich die Mitarbeiter immer so weit zu schulen und zu bringen, damit man diese ganze Bandbreite an Produktanfragen, soweit es geht, abdecken kann. Weil das ist natürlich im Customer Service, wirst du nie immer alles wissen. Du musst immer, sagen wir, ein First Level haben, das gut, gut motiviert und gut ausgebildet ist. Aber du brauchst Second und Third Level Support im Unternehmen. Und diese Struktur aufzubauen, war natürlich schon eine Herausforderung für Unternehmen, das ja, sage ich, erst wirklich so die letzten Jahre dann wirklich richtig zum Endkunden hin will. Und da muss man natürlich auch den einen oder anderen Prozess umstellen.
Bei den meisten Unternehmen wird der First-Level-Customer-Support durch ein anonymes Callcenter abgebildet. Das ist bei Swarovski Optik aber nicht so. Denn auch hier trifft man schon auf Personen, die im Unternehmen arbeiten und außerdem eine Feinoptiker-Ausbildung absolviert haben. Und das ist Daniel auch sehr wichtig.
Genau, und das ist mir wirklich sehr wichtig. Also das war wirklich für uns eine Grundsatzentscheidung am Anfang, wie wir gesagt haben, wie bauen wir das Ganze auf. Und das freut mich wirklich, dass wir und uns als Unternehmen zusammen mit dem Vorstand dann entschlossen haben, wirklich das so umzusetzen, dass wir eben gesagt haben, okay, wir setzen auf unsere eigene Kompetenz, auf unsere eigenen Mitarbeiter, die dann eben mit verschiedenen Ausbildungen eben den Kundenservice machen. Große Herausforderung natürlich für uns immer in Europa sind natürlich diese verschiedenen Sprachen. Mhm. Und es war natürlich am Anfang schon eine Herausforderung, auch Mitarbeiter zu finden, aber wir haben wirklich inzwischen ein gewaltiges Team, muss ich wirklich sagen. Wir sind natürlich jetzt mit mehreren Mitarbeitern auch wesentlich flexibler, was Sprachen angeht, beziehungsweise was dann natürlich auch das explizite Fachwissen angeht. Aber nichtsdestotrotz, wir brauchen immer wieder mal unsere Produktmanager, unsere Techniker im Haus, um einfach vertieftes Wissen dann liefern zu können.
Das heißt aber, der Weg der Kommunikation ist ja kurz, nämlich er findet im Haus statt.
Genau.
Das heißt, am Anfang hast du die Abteilung ja alleine aufgebaut, wenn ich es richtig verstanden habe.
Genau.
Und hast dich ja einige Kunden auch mal am Telefon und an der Supportline gehabt. Fällt dir da vielleicht ein Beispiel ein für ein ganz besonderes Problem, das du lösen hast können oder ganz skurriles?
Also ich war ja ganz am Anfang eigentlich der Digiscoping-Spezialist mehr oder weniger im Haus. Ich habe mich sehr viel mit Kameras fotografieren und dergleichen beschäftigt. Mhm. Und da hat es jetzt nicht wahnsinnig viele im Unternehmen gegeben, die dann gesagt haben, ja, ich will diese Anfragen beantworten. Und die sind dann eben immer ein bisschen so zu mir rübergerutscht. Und so im Laufe der Zeit sind es einfach immer mehr und mehr geworden. Und das war so ein bisschen ja auch die Initialzündung zu sagen, okay, wir brauchen da mehr. Es hat dann natürlich auch immer so ballistische Anfragen gegeben. Wir haben dazu mal so ein Absehen gehabt, das hat sich TDS genannt. Das war das erste Absehen in einem Zielfernrohr bei uns, wo man eben auf weite Distanzen schießen hat können. Da war das ganze ballistischen Daten, das war alles noch sehr, sehr anfänglich. Da hat es maximal ein oder zwei Personen im Haus gegeben, die sich wirklich mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Und aus dem heraus hat man dann gesehen, okay, gut, wir müssen uns da ein bisschen breiter aufstellen oder anders aufstellen, weil immer so auf Zuruf war das natürlich auf Dauer dann natürlich auch keine Lösung.
Jetzt ist Innovation bei Swarovski Optik ja einer der zentralen Unternehmenswerte und wie wir jetzt auch gehört haben, auch im Customer Service. Jetzt haben wir viel über die Vergangenheit und die Gegenwart gesprochen. Wie würdest du sagen, schaut die Zukunft des Customer Service bei Swarovski Optik aus?
Also mit digitalen Produkten wird natürlich der ganze Produktzyklus kurzlebiger. Er wird doch herausfordernder. Digitalisierung ist natürlich gut beim Produkt. Jetzt nehmen wir also einen EL Range zum Beispiel her, der einfach auch die Entfernung misst, der mir mit einem Tracking Assistant hilft, oder jetzt auch unsere neuen Wärmebildprodukte. Wo vielleicht die Reise hingehen kann, ist natürlich, dass wir irgendwann natürlich auch auf Produkte zugreifen können, gewisse Grundmodifikationen am Produkt durchführen können. Das wird natürlich auch eine Herausforderung von Datensicherheit, klarerweise. Mhm. Wie schaut es dann auch natürlich in der praktischen Handhabung aus? Also das kann von sehr komplex, aber bis nach wie vor ganz einfache elektronische Sachen gehen, wie eben die richtige App fürs richtige Produkt mit der richtigen Bluetooth-Verbindung, aber eben dann auch wirklich wieder Kunden, die sehr tief in der App-Funktionalität drinnen sind, in den Produkten drinnen sind und diese Bandbreite abzudecken.
Nachdem guter Customer Service im besten Fall ja keine Einbahnstraße ist, frage ich Daniel, wie es denn mit dem Feedback der Kunden zum Kundenservice aussieht.
Da muss man wirklich sagen, seien jetzt einfach auch diese neuen Programme, die wir haben. Also dieses Einheitsprogramm ist natürlich schon sehr super cool. Wir sehen natürlich die Kundenanfragen. Wo sind die Problemchen? Wo zwickt's? Was läuft aber auch besonders gut? Mhm. Und das Schöne eben, und das ist eben auch wieder das Tolle, dass man dann eben aus dem Customer Service Feedback wirklich in unseren kontinuierlichen Verbesserungsprozess dieses Feedback reinfließen lassen können und wirklich inzwischen valide Daten über die gesamte Welt haben, über bestimmte Regionen und dann wirklich auch gut Maßnahmen ableiten zu können. Grundsätzlich jetzt für den Customer Service selber, von der Zufriedenheit, haben wir natürlich auch diesen klassischen Net Promoter Score, wo dann eben Umfragen gemacht werden über Produktregistrierung, beziehungsweise auch, wenn jemand eine Reparatur jetzt zum Beispiel im Haus gehabt hat. Und da sind wir sehr, sehr stolz, dass wir da wirklich sehr, sehr gute Zahlen haben. Aber ich glaube, das ist auch das, was unsere Kunden erwarten, dass wenn sie bei Swarovski Optik einen Customer Service anrufen, dass ihnen da halt anders geholfen wird, als wie vielleicht bei einem klassischen Customer Service.
Jetzt nehmen wir uns vielleicht noch einmal kurz mit, ganz praktisch auf die Reise, auf die Customer Journey sozusagen. Was mache ich, wenn ich ein Problem mit meinem Produkt habe? Was würdest du sagen, sind die besten Wege, euch zu erreichen?
Also wir haben die Möglichkeit einmal wirklich über die klassische Telefonnummer, also 0800er Telefonnummer mit unseren Objektivdurchmessern 32, 42, 50 und 56, also 0800, 32, 42, 50, 56.
Sehr schön, aus Merkhilfe. Sehr
gut. Ja, genau. Kann man uns natürlich anrufen. Wir haben eine klassische Customer Service E-Mail-Adresse, also customerservice@swarovskioptik.com, wo man sich melden kann. Aber man hat eben auch die Möglichkeit, wirklich eben bei uns auf der Webseite in den Bereich My Service zu gehen und sich dort eben in einer Knowledge Database mal sein Problemchen zu hinterlegen.
Sehr gut. Ja, wir werden auch in den Shownotes diese Nummern und Kontakte in dieser Folge noch aufführen. Jetzt habe ich aber gehört, der Konsument oder Kunde muss nicht nur zu euch kommen, sondern ihr kommt auch nach außen zu den Kunden. Ihr seid on tour, on the road auch.
Genau, also wir haben die Idee gestartet, eben heuer mit einer Service-Tour zu starten, um eben auch wo diese Mobile Experience dann mehr oder weniger Customer Service trifft. Mhm. Wir haben einen Anhänger modifiziert, da bieten wir auch in diesem Anhänger drinnen bestimmte Teil- und Kleinreparaturen durchführen können. Das heißt, da fährt ein Team vom Repair Service und Customer Service zusammen zu verschiedenen Stops hin, bei verschiedenen Veranstaltungen, da einfach bei uns auf der Events Seite, auf der Webseite nachschauen, da stehen diese Punkte drinnen. Wir starten jetzt heuer mal im Raum Österreich, Deutschland und Benelux, werden aber dann sicher in den nächsten Jahren dieses Konzept ausarbeiten und eben schauen, dass wir noch näher und noch schneller dorthin kommen, wo die Produkte repariert werden müssen. Ja.
Jetzt habe ich zum Abschluss vielleicht nur zwei, drei persönliche Fragen an den Daniel. Was würdest du sagen, macht für dich persönlich das Arbeiten bei Swarovski Optik besonders?
Also für mich war es wirklich immer die Möglichkeit, mit verschiedenen Kulturen zu arbeiten. Also dieses Interkulturelle und eine schöne Bandbreite an Menschen zu haben. Also das war für mich wirklich immer das Zugpferd Nummer eins. Und ich habe das auch wirklich jetzt auch wieder während Corona für mich selber erlebt. Wir haben das alles gut hinbekommen mit Webinaren und Online-Seminaren und dergleichen, aber ich bin definitiv ein Mensch, der andere Menschen braucht. Mir gefällt das Zusammenarbeiten im Team, wo man wirklich sagen kann, man kann was erreichen, aber natürlich auch die Möglichkeiten zu haben, sich zu entwickeln und mit der Marke mitzuwachsen. Das sind für mich schon immer wieder die großen Triebfedern. Die kommen natürlich in Wellen. Es ist jetzt nicht jeder Tag immer ganz, ganz super, aber im Großen und Ganzen ist es wirklich einfach für mich persönlich wirklich toll, da zu arbeiten.
Man merkt eben, die Leidenschaft bei dir für die Produkte ist da, was ja nicht verwunderlich ist, wenn man so lange schon im Unternehmen ist, braucht man das, glaube ich, auch, um das so zu leben. Jetzt habe ich aber erfahren, du bist nicht nur leidenschaftlich im Produkt, im Beruf, sondern auch für uns ja nicht irrelevant auch der Jagd zugeneigt. Das heißt, du bist selber auch Jäger.
Genau, ja.
Wo kommt da die Leidenschaft her oder seit wann?
Also das ist eigentlich bei mir wirklich Tradition. Also klassisch, so wie es in Tirol ist. Mein Großvater war Aufsichtsjäger und so bin ich natürlich in Kindheit schon in das Thema reingerutscht. Für mich war das einfach alles ganz normal und selbstverständlich, wie ich dann bei der Swarovski Optik gearbeitet habe nach einigen Jahren und dann natürlich auch gesehen habe, dass es vertrieblich natürlich auch Sinn macht, sich da weiterzubilden. Habe ich dann 2002 eben beschlossen, die Jagdprüfung zu machen. Und bin natürlich auch seitdem, ich bin ja auch viel international unterwegs und habe da natürlich auch immer mal die Gelegenheit, bei der einen oder anderen Jagd teilzunehmen. Und ich würde es mir nicht als hundertprozentigen leidenschaftlichen Jäger bezeichnen, der jetzt wirklich mit eigener Jagd das macht, aber ich habe ein sehr gutes Verständnis und natürlich auch schon auch wichtig in diesem Job, Verständnis für die Jagd zu haben, wie die Jagd funktioniert, wie sie in Tirol funktioniert, wie sie aber auch international funktioniert. finde ich, ist es schon eine gute Grundvoraussetzung, zumindest da entsprechendes Wissen zu haben.
Jetzt hat unser Podcast Halb so wild manchmal oder öfters auch mal mit Kulinarik noch zu tun und natürlich auch mit Wildbret. Deshalb würde ich dich noch gern zum Abschluss fragen, was ist dein Lieblingswildgericht oder vielleicht sogar Rezept, wenn du selber kochst?
Da triffst du jetzt natürlich den Antikoch persönlich. Gell?
Aber essen willst du das gerne?
Essen tue ich schon ganz gern. Und wirklich gerade jetzt letzte Woche beim Händler-Event von einem ehemaligen Schulkollegen von mir haben wir wirklich ein super Rehgericht gekriegt. Rehkeule finde ich super gut, wenn sie mit Bouncen und Rotkraut und Ding hergerichtet ist, entsprechend gute Sauce dazu. Sind natürlich Wildgerichte schon mein Favorite. Vor allem, und das ist wirklich wichtig, wenn ich weiß, wo das Fleisch herkommt. Also ich glaube, das ist wirklich ein essentieller Punkt, wo ich mich auch absolut verändert habe, zum eben Qualitätsfleischgenießer. Und das gefällt mir schon, dass ich diesen Prozess durchmachen habe können und natürlich heute auch viel bewusster mich ernähre, wie ich das früher gemacht habe.
Daniel, vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank, hat Spaß gemacht, danke.
Das war Daniel Mühlmann, zu Gast bei Halb so wild, dem Jagdpodcast, präsentiert von Swarovski Optik. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, würden wir uns freuen, wenn Sie ihn abonnieren und auch weiterempfehlen. Schreiben Sie uns auch gerne Kommentare oder Fragen an socialmedia@swarovskioptik.com. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.